Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spooking Podcasts mit Lara und
Ellie.
Heute haben wir die erste Adventsfolge mit einem wunderbaren Buch, das sehr aufwendig war, zusammenzufassen. Dankeschön, lieber Reto, für das. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann es so wiedergeben, dass es auch verständlich ist, weil es doch komplex ist.
Ja.
Ja. Aber zuerst einmal, wie geht es denn dir, Ellie?
Ich bin noch ein bisschen müde. Wir haben gestern noch ein bisschen Glühwein getrunken, ich und Lara.
Ja.
Aber das wird gut. Ich habe das Buch nicht mehr lesen können. Und eigentlich ganz lustig, das wird auch noch ein paar Mal erwähnt, Lara hat das Buch gelesen, was mich wahrscheinlich am meisten interessiert hätte.
Ja, genau.
Nämlich Der Hexentöter. Und ich habe die anderen drei gelesen, die eher Lara interessiert hätten. Also,
Kann nur gut kommen.
Auf jeden Fall. Ja, also es wird auf jeden Fall lustig.
Also für alle die, die natürlich noch nicht wissen, was für ein Buch wir heute vorstellen, es ist Der Hexentöter, der erste Teil, Die Blutmühle von Reto Buchmann.
Also ist auf jeden Fall cool, dass wir auch mal einen Schweizer Autor heute ans Mikrofon bekommen.
Ja.
Mit dem führen wir nämlich nachher noch ein Interview.
Exactly.
Und deswegen erzählt Lara jetzt auch erstmal, worum es bei dem Buch geht. Wir haben uns entschieden, keine kurze Zusammenfassung heute zu machen.
Weil die Langfassung wird lang.
Weil es ist kompliziert. Ja. Dann würde ich sagen, ich fange gleich mal an.
Ich hoffe, es ist verständlich. Ich habe es von Ellie erzählt und sie ist einigermaßen rausgekommen. Es gibt immer wieder Rückblendungen zu seiner Kindheit, zu anderen Figuren, die ich manchmal erwähne, manchmal nicht. Ich hoffe, es ist verständlich, vor allem weil vieles, so wie ich das verstanden habe, dann erst im zweiten Teil wahrscheinlich dann drankommt. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen.
Ja.
Ja, aber ich beginne mal mit dem Hauptprotagonisten, nämlich Johann Müller. Er heißt übrigens Johann Müller, weil er als Waise in einer Mühle gefunden wurde. Man hat als erstes, wenn man mit dem Buch beginnt, einen Rückblick von Müller als Kind. In dem Waisenhaus, in dem er wohnt, wurde er fast von einer Gruppe Krieger gestohlen, die ihn, glaube ich, in dieser Mühle auch gefunden hat und ihn dann ins Waisenhaus gebracht hat. Er wäre gestohlen worden, wenn dieser Priester nicht aufgetaucht wäre. Dieser Priester, sein Name ist Leophilus. Er nimmt dann Johann und auch Felix Trojan, sein bester Freund, mit ins Kloster, wo er Waisenkinder eigentlich immer wieder hinbringt, um sie zu Kriegern zu erziehen. Er verspricht diesen Kindern, dass wenn sie quasi bis zum 16. Lebensjahr überleben, dass sie dann vor den eisernen Löwen gestellt werden und zum Paladin ausgewählt werden. Man bekommt dann in der nächsten Szene einen Einblick in Müller als Erwachsener. Er steht auf einem Feld. Er weiß nicht, warum er da ist. Er weiß, sein Körper, der hat gekämpft, aber sein Hirn ist wie ausgeschaltet. Er schaut an sich herunter und er sieht, dass er einen Kopf einer alten Dame in der Hand hält, von dem man im Verlauf dieses Kapitels dann weiß, dass sie eigentlich eine Hexe ist. Und zwar nicht irgendeine Hexe, sondern die Sturmhexe, so die...
Die Oberhexe.
Die Oberhexe, genau. Müller kämpft danach wie automatisiert weiter und kann sich aber an nichts mehr erinnern. Er versteht auch gar nicht, was er da macht. Er ist aber irgendwie der Anführer dieses Heers. Nach dieser Schlacht werden er und Felix dann eigentlich zum König berufen, dem König des Eisernen Reiches. Und dort wird er eigentlich belohnt und bekommt den Titel der Hexentöter. Er wird also nur noch mit dem angesprochen. Und Felix Trojan, sein Freund, bekommt mehr Geld. Ja, genau. Sie bekommen danach einen Auftrag von diesem König, nämlich, da jetzt ja diese Sturmhexe getötet wurde, wird es bald eine neue Sturmhexe geben. Besser gesagt, solche Sturmhammern heißt es, also so Spiele, an denen die verschiedenen Elementenweber teilnehmen können, um die nächste Sturmhexe zu werden.
Also es gibt eigentlich immer wieder eine neue Sturmhexe, es ist nie keine Sturmhexe.
Genau, da. Genau. Die kommen vor einen Rat, und dem Obersten der Manowaren, also diesem Reich so,
ja.
dem Großjarl, und die entscheiden dann zusammen, wer wird die neue Sturmhexe.
Ja.
Auf dieser Reise, also in dieser Aufgabe, bekommen sie quasi eine andere Identität und sollen, also Felix, Johann, dann Macharius, das ist ein Magier, zusammen noch mit drei Paladinen, also diese königliche Garde. Zusammen bekommen die eine neue Identität und sollen quasi, wenn die neue Sturmhexe erwählt wurde, diese dann entführen und in das Eiserne Reich bringen, am besten lebend. Diese drei Paladine sind zwei Männer, nämlich Arsenius und Vergil. Ich entschuldige mich für Namen. Quite complicated.
Ja.
Und eine Frau namens Hersilia.
Ja.
Sie ziehen dann los in Richtung dieses manowarischen Reiches. Und immer wieder auf dieser Reise machen sie Halt oder eben schlafen, und an diesen Lagerfeuern erzählen Johann und Felix eigentlich ihre Geschichte als Kinder, weil sie sind jetzt quasi Legenden,
ja.
und erzählen eigentlich ihre Kindheitsgeschichte, und sie haben eigentlich immer eine unterschwellige Wut gegen diese Paladine, weil dieses ganze System mit dem eisernen Löwen, was quasi die Gottheit ist.
Ja.
Und diese Paladine sind ja übelst gläubisch
mhm.
und bekommen quasi durch ihren Glauben, durch ihre Gebete, bekommen sie Macht.
Ja.
Sie sind ja eigentlich voll dagegen, weil dieser Pater Leophilus war wahrscheinlich auch ein Kinderschänder etc. Also sie haben, es gab verschiedene Szenen im Buch, die ihr am besten selber lest, genau, wo sie immer wieder ja, ausgenutzt wurden oder einfach fahrlässig in den Tod geschickt wurden. Ich meine, das waren noch Kinder.
Ja.
Ja. Wo man eigentlich merkt, dass der eigentlich böse ist. Also an diesem ersten Lagerfeuer spricht eigentlich Müller über die Zeit als Kindersoldat. Hier spricht er von seiner ersten Schlacht, die er bestritten hat, zusammen mit Felix, die in der späteren Geschichte als übelst blutig beschrieben wurde. Eigentlich am Anfang hat Müller nur überlebt, weil er beim Andocken des Schiffes an Land ist er von diesem Balken geflogen und ist eigentlich im Schlamm gelandet, durch das war er versteckt und hat eigentlich nicht die erste, war nicht in der ersten Linie des Schlachtfeldes und hat so eigentlich überlebt. So.
Mhm.
Irgendwann kann er sich aufraffen, weil er war ohnmächtig und sieht eigentlich Felix im Kampf und er kommt zu ihm und will ihn verteidigen. Und tötet eigentlich so seine erste Hexe. Also er hatte eigentlich schon mal eine Hexe getötet.
Ja.
Es war nicht die Sturmhexe, aber es war auch eine Hexe.
Aber das war dann nicht so viel wert in dem Fall.
Ja, es wurde halt nicht, wie soll ich sagen, diese Sturmhexe, die er ja getötet hat, das war ja dann eigentlich der Ausgang, das war ja die oberste Hexe.
Mhm.
Und er war eigentlich nur ein Krieger, also ein normaler Mensch.
Mhm.
Und das war natürlich viel mehr wert, als eben in der Schlacht selbst einfach ein Magier oder eine Hexe zu töten.
Mhm.
Aber er hat eigentlich schon als kleines Kind hat er so eine umgebracht, das war auch seine erste Tötung, um Felix zu verteidigen. Damals war Leophilus war richtig stolz auf ihn und hat ihn umarmt, was er vorher noch nie gemacht hat, weil eigentlich waren Felix und Johann immer, die haben sich immer mit Leophilus gestritten oder der hat sie geschlagen oder...
Mhm.
Immer, ja. Dann zurück in der Gegenwart. Die drei Paladine ziehen weiter und bemerken eigentlich einige Schneekerle, heißen die. Das sind riesige Geschöpfe. Und so, man kann sich das vorstellen wie ein Yeti oder so habe ich es mir vorgestellt. Riesige Yetis,
okay.
die man nur mit Feuer bekämpfen kann.
Mhm.
In dieser Schlacht ist eigentlich ausschlaggebend, also sie bekämpfen die dann mit Feuer. Das Problem ist, sie waren damals schon nahe der Grabhügel.
Mhm.
Und bei den Grabhügeln muss man wissen, die sind eigentlich verflucht. Also eigentlich geht niemand dahin. Und das Problem ist, ja, Macharius wäre ja Magier, der könnte ja easy ein paar Feuerbälle abwerfen und die anderen schützen. Aber ja. das Problem ist, diese Grabhügel mit diesem Fluch, die sind auch magieleer.
Ja.
Und ein Magier, der lebt Magie.
Ja.
Und wenn die Magie nicht im Umfeld schwebt, wie Energie, wie Strom zum Beispiel jetzt so,
mhm.
werden die schwach.
Oh, okay.
Und so war Macharius eigentlich ausgenockt. Also sie haben den vielfach mit Schlitten hinten hergezogen etc.
Ja.
Konnte der natürlich kein Feuer machen und so mussten sie dann selber mit dem Lagerfeuer haben sie irgendwie so wie es halt ist, ich kann jetzt das nicht so wiedergeben, haben sie diese bekämpft.
Ja.
Hersilie wurde dabei verletzt. Müller hat aber beobachtet, wie Hersilie sich durch Gebete geheilt hat.
Mhm.
Also das sind diese Kräfte, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das hat er das letzte Mal gesehen bei eigentlich einem Paladin namens Commodus.
Mhm.
Commodus ist so der Paladin, das ist so die Legende, die aber tot ist. Man weiß noch nicht, warum. Sie ziehen danach weiter in die Grabhügel und entdecken auf dieser, man muss sich das vorstellen, wie in den Bergen, wenn es voller Schnee ist und eisig und lebensleer, also wirklich, da rennt kein Tier mehr umher, finden sie eine Hütte, in welcher drei Schmuggler hausen, die sie einladen.
Ja.
Diese Schmuggler sagen, sie wollen sie über die Grabhügel bringen, aber halt erst in der Nacht können sie losgehen.
Mhm.
Was schon so ein komisches Indiz war. Sie bieten dann solche Algen an, die sie sammeln, die sie jeweils bei ihren, wie soll ich sagen, bei ihren Handelsrouten gegessen haben, die übelst viele Vitamine haben, etc. Und Arsenius und Vergil essen die. Die anderen lehnen sie ab, die finden das komisch.
Würde ich jetzt auch nicht.
Als es dunkel war, ziehen sie dann los, alle zusammen.
Ja.
Macharius auf einem Schlitten hinterher. Und sie werden dann, sie müssen immer wieder mal umkehren, weil diese Schmuggler sagen, ja, da geht's nicht und da geht's nicht. Und irgendwie ganz komisch.
Okay.
Sie haben sich aber nichts dabei gedacht und irgendwann sagen sie, sie müssen durch eine Höhle. Und Müller, Hersilie und Trojan gehen dann eigentlich voraus. Und die Schmuggler hinterher schließen oder schieben einen Stein davor. Also Hersilie, Trojan und Müller sind dann eingeschlossen. Sie suchen danach einen Ausgang, es ist aber stockdunkel, und treffen auf zwei Skelette, die genau gleich aussehen wie die Schmuggler. Im weiteren Gespräch reden sie dann darüber, eben, dass die Schmuggler, oder es wird ihnen bewusst, dass die nur auf Schnee laufen können. Was könnte das bedeuten? Es wird dann recht hitzig, Hersilia und Felix bekommen sich in die Haare und dann macht es Sch und ihre letzte Kerze geht aus und Johann ist weg. Ja, genau. Man sieht dann aus seiner Sicht, er wurde irgendwie weggelockt von jemandem.
Mhm.
Jemand war da, der hat aber auch nicht gesprochen und hat ihn dann wie in eine Richtung geschupft. Ja, und Johann findet dann wie einen Höhlenausgang, wo eine Leiche im Eis eingeschlossen ist, die ein Schwert hält. Und irgendwie zieht ihn dieses Schwert an.
Ja.
Weil sein eigenes, also er wurde ja weggelockt, er hat gedacht, da sucht ihn jetzt jemand und will ihn auch töten. Und sein Schwert war kaputt.
Ja.
Und als er dieses Schwert gesehen hat, hat er versucht, hat er das aus dem Eis geschlagen und dieser Leiche eigentlich aus der Hand genommen. Und dieses Schwert hatte Runen drauf.
Ja.
Und war durch das ein ganz besonderes Schwert. Sie finden irgendwann dann wieder zusammen. Es braucht dazu jetzt noch eine Backstory, wieder mal. Eine Begründung, warum diese Berge, diese Grabhügel verflucht sind. Und zwar gab es damals anscheinend ein Heer, ein Tahin mit seinem Heer, die Augensäufer werden sie genannt, wurden in eine Schlacht verwickelt in diesen Bergen. Und dieser Tahin hat als letzte Instanz, musste er eine Lawine lostreten, die eigentlich seine Leute, aber auch die Gegner begraben haben. Er tritt eigentlich als einziger lebend daraus und verflucht diese Berge, dass jeder, der hier stirbt, stirbt nicht wirklich, denn seine Seele wird an diesem Gebirge festgehalten.
Mhm.
Und wenn man natürlich das hört, da wird einem doch einiges klar. Denn man merkt so, diese Person, also diese drei Schmuggler zuerst einmal, die sind gestorben in diesen Grabhügeln.
Mhm.
Deswegen können sie auch nicht von diesem Gebirge runter, also vom Schnee. Dann, warum sind jetzt die zwei Paladine, Arsenius und Vergil, nicht dabei?
Mhm.
Ja, weil die diese Algen gegessen haben, weil diese Schmuggler waren verzweifelt oder die hatten einfach Mordlust und wollten alles, was in diesen Bergen ist, töten und haben denen giftige Algen gegeben. Super. Und die sind quasi auch gestorben. Die sind dann mit ihnen zwar mitgegangen, aber quasi schon als diese Geister, in Anführungs- und Schlusszeichen. Johann findet dieses Schwert und plötzlich stehen um ihn herum hunderte von Leuten, die ihn alle anschauen und er weiß nicht, was er damit machen soll. Und er hat dieses Schwert in der Hand, er wird es später den Brecher nennen, und sticht auf den ersten ein. Und dieser kommt nicht mehr wieder. Das heißt, so viel dieser Brecher, der kann diese verfluchten Leute da eigentlich in die Freiheit bringen. Und so muss er diese 100 Leute da alle umbringen, was natürlich für ihn übelst belastend ist. Mhm. Aber für diese Menschen eigentlich eine Erlösung. Sie finden dann dieses Schwert, über diese Höhle finden sie einen Ausgang und treffen da nicht wieder auf die Schmuggler Macharius, der noch lebt, aber auf den Schlitten, den haben sie nicht getötet. Und eigentlich dann diese 5 Geister, Arsenius, Vergil und die 3 Schmuggler. Mhm. Und nach einer Auseinandersetzung tötet er dann diese 5 auch, sodass sie dann eigentlich erlöst werden. Mhm. Ja, die 4 übrig gebliebenen ziehen dann eigentlich weiter, kommen von diesen Grabhügeln weg und treffen auf einen Stamm, mit dem sie normal eigentlich verfeindet sind. Aber mit ihrer neuen Identität sind sie ja quasi, hassen sie ja den Eisernen Löwen und suchen eigentlich jetzt eine Anstellung bei den Manowaren.
Ja.
Und so werden die von dieser Gruppe eigentlich aufgenommen, denn die sind gerade auf dem Weg nach Truppenstark, wo dieses Sturmhammern stattfindet. Und sie dürfen da mitgehen, müssen aber quasi diese Elementenweberin, Danica heißt die, beschützen auf diesem Weg.
Ja.
Das kommt ihnen natürlich gelegen. Sie freuten sich auch immer weiter mit diesem Stamm an.
Ja.
Danica ist eine Elementenweberin, sie ist noch ein Kind, möchte aber unbedingt zu dieser Sturmhexe werden, um ihrem Vater zu helfen. Dieser ist nämlich, wie soll ich sagen, behindert oder einfach,
angeschlagen,
weil er war einer der Garde, die diese Sturmhexe, die Alte, verteidigt haben auf diesen Blutschneefeldern.
Mhm.
Und er wurde von dem Hexentöter, hat er ein Schwert auf den Kopf bekommen und durch das wurde sein Kopf eingedrückt und sein Hirn hat davon einen Schaden gezogen.
Wow.
Und das heißt, Danica hasst eigentlich den Hexentöter, welches ja Johann ist, mit dem sie gerade über ihn spricht. Und sie weiß ja nicht, wer er ist. Und so ist das ein
kleiner Handlungsstrang nebenbei.
Ja, genau. Auf jeden Fall möchte sie deswegen Sturmhexe werden, unbedingt. Sie müssen dann diese Anwärterin, diese Sturmhexe, wieder weiterbringen zu Truppenstark und kommen in einen Hinterhalt. Dieser Hinterhalt, sie haben gedacht, das wäre von einem verfeindeten Heer mit einem anderen Elementenweber. Es war aber ein ganz komischer Magier mit seinem Heer, der Mächte hat, die ihnen noch nie aufgefallen sind oder die sie noch nie so gesehen haben. Der konnte nämlich Blitze schießen, rote Blitze, und wenn dich das getroffen hat, dann bist du explodiert.
Puff!
Also beim einen wurde zum Beispiel der Arm getroffen, dann ist der Arm explodiert. Oder bei der Kuh wurde in den Rücken getroffen, die ist dann gänzlich explodiert.
Stabil.
Genau.
Stabil. Ja.
Ist ein harter Kampf, aber schlussendlich setzt Danica eigentlich ihre Kräfte ein und tötet diesen Magier. Sie untersuchen diesen dann und merken eigentlich, der könnte eigentlich gar nicht mehr am Leben sein, weil seine Organe sind eigentlich völlig ausgetrocknet und ja, also dass dieses Herz geschlagen hat, ist eigentlich ein Wunder.
Ja.
Nun wird es langsam hitzig zwischen Hersilia und Felix und Johann, weil sie langsam merkt, dass Johann immer mehr, wie soll ich sagen, für Danica empfindet, also nicht Liebe, sondern einfach Freundschaft, er möchte sie nicht empführen und eigentlich ist ihm ja das ganze Reich des Eisernen Löwen eh scheißegal.
Mhm.
Und sie merkt da langsam, dass er dem Auftrag immer mehr abweicht und will ihn eigentlich zurückbringen und wird durch das immer wütend. Und nun verlangt sie von den beiden eigentlich, sie möchte endlich wissen, was mit Leo Phyllis ist, warum er so schlimm ist, warum er es nicht wert ist für ihn, diesen Auftrag zu erledigen.
Ja.
Und da kommt wieder ein Rückblick.
Da kommt der Rückblick.
Genau. Und zwar wird eigentlich, kommt es jetzt zu dieser finalen Aufgabe. Diese finale Aufgabe.
Dass wir zum Paladin werden.
Genau, also genau. Wenn diese Kinder das überleben, also sie sind schon 16, wenn die das überleben, werden sie vor den Rat des Eisernen Löwen gebracht und werden so vielleicht zum Paladin ausgekürt.
Mhm.
Sie kommen in eine Wüste. Johann ist der Anführer übrigens, auch hier.
Mhm.
Es ist aber ein Tötungskommando. Das wussten die aber nicht. Sie kamen in eine leere Stadt, ganz komisch, und da stand plötzlich dieser Paladin Commodus, dieser ultimative Paladin vor ihnen,
ja,
und hat irgendein Pulver ausgestreut, und da sind Monster erschienen, die übelst blutrünstig waren, und hat eigentlich alle Kinder zerfetzt. Außer Müller und Trojan, also Felix und Johann.
Mhm.
Die haben überlebt. Was Commodus natürlich übelst geärgert hat, weil er hatte eigentlich den Auftrag, alle zu töten.
Ja.
Da musste Commodus dann halt selbst Hand anlegen.
Der Arme.
Genau. Und wurde aber unerwartet von Johann erstochen. Er hatte ein Amulett, das hat er im ersten Krieg, den er geführt hat, bei seiner ersten Tötung von einem Magier erhalten, den er gerettet hat. Und mit dem kann man Aufnahmen machen und es schützt einem und so. Und so hat er irgendwie die Kraft, diesen Commodus zu töten.
Ja.
Also er stirbt eigentlich durch die Hand Johanns. Das weiß aber niemand, weil sie stehen dann eigentlich vor einem Berg voll Kinderleichen und Monstern und ja. Sie gehen dann, entscheiden sich dann aber zurück zu Leo Phyllis zu gehen, weil jetzt reicht es ihnen, weil sie haben ja noch diese Schriftrolle. Und jetzt kommt diese Schriftrolle nämlich wieder in dieser Stand, nämlich der Auftrag. Also Leo Phyllis hat diesen Brief mit Stempel und Siegel unterzeichnet, in dem Stand, dass eigentlich Commodus der Auftrag bekommt, alle zu töten, weil Leo Phyllis findet, dass sie es nicht wert sind, vor die Paladine gebracht zu werden.
Obwohl das gar nicht seine Aufgabe ist.
Genau, sie werden eigentlich durch die Natur, durch diese Kriege, die sie geführt haben, wären sie aussortiert worden. Und die überlebt hätten, hätte er vor diesen Rat bringen müssen.
Ja.
Er hat es aber quasi selbst in die Hand genommen und wollte alle töten. Sie stellen Leo Phyllis zur Rede, sie schlagen ihn auch etwas, also ich finde es völlig gerechtfertigt. Aber ja, auf jeden Fall gehen sie mit ihm einen Handel ein, nämlich, dass er ein Schreiben aufsetzt, das sie als äußerst qualifiziert fürs Militär auszeichnet. Dafür kann er sagen, dass sie freiwillig den Rat der Paladine darauf verzichtet haben, ein Paladin zu werden. Und sie zeigen dann nicht diese Schriftrolle, weil wenn das rausgekommen wäre, dass er diesen Auftrag gegeben hätte, wäre der am Arsch gewesen. Genau, und so kommen eigentlich Felix und Johann in die Freiheit und gehen dann eigentlich zum Militär, was ja dann, ja, und kommen eigentlich so in die Freiheit, das, was sie sich schon seit Kindern geschworen haben, dass sie aufeinander aufpassen.
Ja.
Zurück zu
der jetzigen Zeit.
Der jetzigen Zeit. Sie gelangen nach Druppenstark, diese Hauptstadt der Manowaren.
Ja.
Wo sie schon viele Stämme mit ihren Elementenwebern antreffen. Als sie ihren Platz eingenommen haben, so, also Hersilia verschwindet, man weiß nicht, wo sie geht. Johann, Felix und Macharius werden von einem Abgeordneten des Großjarls namens Würmer verhaftet und gefoltert. Genau. Aus keinem ersichtlichen Grund, also er sieht das Schwert, das Johann auf dem Rücken trägt, er nennt ihn Brecher mit den Runen drauf und verhaftet diese drei. In diesem Gefängnis sehen sie dann, dass Würmer die gleichen unerklärlichen Kräfte hat, wie der Magier, der im Hinterhalt diese roten Blitze geschossen hat, der Danica entführen wollte.
Ja.
In diesem Gespräch wird dann eigentlich bewusst, dass Würmer das pure Böse ist. Und Johann immer wieder foltern will mit Blitzen und ihn fragt, warum er das Schwert der Augensäufer besitzt. Aus unerklärlichen Gründen wirken diese Blitze bei Johann nicht. ja, was wir immer noch wütender macht, da in diesem Gefängnis erzählt Wilma dann diesen dreien von seinen Absichten, Danica zur Sturmhexe zu machen. Mhm. Und diese solle danach den Meister gebären.
Den Meister.
Dieser unterwirft dann die Welt.
Ja.
Das ist seine Aussage. An dieser Stelle werde ich einen kurzen Exkurs machen. Es gibt nämlich immer wieder Rückblicke, auch zum Großjarl, die man aber erst am Schluss versteht. Denn dieser Großjarl, dieser Höchste der Manowaren, mhm, der hört immer wieder Stimmen, die ihm Angst machen.
Ja.
Und diese Stimme ist eigentlich der Meister, den Wilma vor genannt hat.
Ja.
Dem seine Seele ist eigentlich noch da, aber er hat wie keinen Wirt, also keinen irdischen Körper, in dem er nun ist. Der wurde irgendwie besiegt, man weiß nicht warum. Und Wilma ist quasi nicht der Abgeordnete des Großjarls, sondern der irdische Stellvertreter dieses Meisters, mhm, und kommandiert den Großjarl herum. Ja. Weil der Großjarl entscheidet schlussendlich, wer die Sturmhexe wird, und sie wollen natürlich jemanden, dem sie den Meister einpflanzen kann, und sie kann den dann wieder gebären. Also wenn, ja, sie ja nicht schwanger wird, können sie den dann wieder gebären. Und so wurde eigentlich schon entschieden, dass das Danica sein wird.
Und die ist doch erst 12, 13?
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, was sie noch mit ihr vorhaben, aber...
Okay, ja.
Das macht Macharius so wütend, dass er sich als Magier outet. Er war ja eigentlich kein Magier in seiner Identität.
Mhm.
Und verbrennt Wilma und seine Leibwachen. Mhm. Dazu muss man wissen, Wilma ist ja eigentlich ein Untoter.
Mhm.
Der kann nicht sterben, aber er ist dann verschwunden. Ich glaube, der spawnt an einem anderen Ort. Ich weiß auch, ja, nicht. Auf jeden Fall kann er nicht sterben, aber sie können fliehen.
Mhm.
Sie fliehen aus diesem Turm und suchen eigentlich Danica, um sie zu warnen, dass sie ja nicht antreten soll als Sturmhexe. Als sie erreichen, steht sie allerdings schon vor dem großen Rat und dem Großjarl und zeigt ihr Können. Sie ist mega gut,
ja,
by the way. Sie rufen und rufen, doch der Großjarl entscheidet sich bereits für sie. Wie halt abgemacht.
Mhm.
In dem Moment, als es verkündet wurde, bricht Hersilia durch die Menge. Auf einem Eisbären kam sie geritten und empführt Danica, um den ursprünglichen Auftrag, die neue Sturmhexe zu empführen, zu erledigen.
Mhm.
Also sie hat quasi jetzt ihr eigenes Ding.
Ja, ihre eigene Storyline.
Genau. Gleichzeitig kommt aber Wilma vorbei und Johann muss sich quasi dann um ihn kümmern, während Felix und Macharius sich um Hersilia kümmern.
Mhm.
Sie kämpfen, es gibt einen erbitterten Kampf. Genau, Müller merkt, wie er zur Bestie wird wieder, schon wie auf diesen Blutschneefeldern.
Mhm.
Alles verdunkelt sich, sein Körper reagiert automatisch. Als er wieder zu sich kommt, schreien alle umher, es ist die völlige Massenpanik.
Mhm.
Und er sieht Felix und Macharius am Boden liegen. Macharius verliert ziemlich viel Blut und schlussendlich stirbt er dann leider auch. Felix konnte er noch retten.
Mhm.
Also man weiß da, Hersilia hat ihnen das angetan. Und sie ist dann eigentlich quasi nachher der Feind. Ja. Er sieht aber auch auf dem Boden die Hand von Wilma. Also er denkt wahrscheinlich, dass er erledigt ist oder einfach, ja, dass er ihn erledigt hat. Sie schnappen sich dann auch einen Eisbären und reiten davon, um Danica zu retten. Das ist das Ende zwischen Felix und Johann.
Mhm.
Sie verschwinden dann eigentlich nachher aus der Geschichte.
Mhm.
Also das wird dann wahrscheinlich im zweiten Teil nochmal kommen.
Aufgegriffen, ja.
Aber es gibt ja noch weitere Stränge in diesem Buch.
Ja.
Und zwar, ich fange mal mit dem an, nämlich Wilma. Ist enttäuscht von dem Großjarl, weil Danica entführt wurde und sie ja nicht ja das Objekt der Begierde war.
Mhm.
Und der Meister ist natürlich auch übelst wütend. Und so ritzt Wilma dem Großjarl die Brust auf, also ja, damit der Meister temporär seinen Körper übernehmen kann. Er ist zwar überhaupt nicht so stark wie zum Beispiel Danica,
mhm,
aber...
Erfüllt Zweck.
Genau, und das ist dann eigentlich die letzte Szene im Buch zwischen diesen. Aber jetzt habe ich natürlich einen Strang, der hier angesprochen wurde, noch gar nicht erwähnt.
Mhm.
Ich habe gedacht, der käme im ersten Teil mehr, aber wahrscheinlich wird er dann im zweiten Teil mehr aufgeführt. Ich erwähne ihn hier kurz. Und zwar gibt es noch wie ein Strang, nämlich der Eiserne Löwe.
Mhm.
Ist eigentlich ein übelst krasser Krieger, der irgendwie aus dem Leid, das Dorf aus dem Leid geholt hat, aus der Armut. Und durch das, der König, der damals regiert hat, der hat ihm dann den Thron übergeben. Und man hat eine Szene, in der der Vater, ich meinte, der heißt Rosarius, ich bin mir aber nicht sicher, dem Sohn, dem Tiberius, quasi erzählt, warum sie diesem eisernen Löwen das, die Macht übergeben haben.
Mhm.
Dafür haben sie nämlich eine andere Aufgabe. Und zwar führt der Vater diesen Sohn in den Wald, wo ein Bunker ist.
Ja.
Und in diesem Bunker hört er Schreie einer Frau. Und dieser Vater sagt, er gehe zuerst alleine rein, er solle warten. Tiberius wartet nicht, er hört diese Schreie dieser Frau und rennt eigentlich dann nach unten in diesem Bunker und sieht eine das Schönste, was er je gesehen hat. Eine schwangere Frau, angekettet an eine Wand. Und der Vater, der mit ihr übelst schlecht mit ihr umgeht, was er überhaupt nicht versteht, und sie zieht ihn dann in seinen Bann so, dass er sie dann eigentlich befreien will und seinen Vater tötet.
Mhm.
Er befreit sie dann und sie ist eigentlich eine Göttin irgendwie und kürt ihn dann eigentlich als seine sein Champion aus und gibt ihm den Auftrag, eine Schachtel zu überbringen.
Mhm.
Und so wie ich das hier geschrieben habe, kann ich mich zwar nicht mehr daran erinnern, entscheidet er sich dazu, das Paket zu öffnen. Sie hat ihm das ausdrücklich verboten.
Mhm.
Er sieht sie in einer anderen Szene auch, wie sie eigentlich ihr Heer wieder zusammenstellt, nämlich sie kann Tote wieder auferstehen lassen.
Mhm.
Und er sieht dann eigentlich wirklich Leichen mit zum Teil nur einem Arm und so, die wieder auferstehen und gehen. Genau, und das ist eigentlich dann dieser Strang der Geschichte, der aber noch keinen Sinn macht, in diesem Buch, also für mich nicht, vielleicht wird Rito uns das dann auch noch aufklären. Es endet dann, das Buch effektiv endet eigentlich dann eben mit einer Szene, in der die Prinzessin im Kloster steht und ein Wache kommt und sie sagt, wissen Sie etwas Neues von Tiberius, haben Sie ihn gefunden?
Ja.
Und der sagt, er sei in dem Wald gewesen und die Türe stand offen. Und da wissen eigentlich diese Tochter und ihr Vater dann auch, was passiert ist.
Mhm.
Sie schauen sich an und sagen, sie haben vielleicht diese Göttin wieder, aber wir haben den Hexentöter.
Mhm.
Und Johann sieht sich ja eigentlich immer als ein Betrüger.
Ja.
Also, weil er weiß ja gar nichts davon. Er hat ja nicht bewusst diese Heldentaten gemacht, sondern sein Blickfeld verdunkelt sich und er wird dann zur Bestie.
Ja, so dieses Automatisierte.
Genau. Und das wäre somit der Ablauf des ersten Buches. Ich weiß, es ist übelst kompliziert. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, ich werde dem Buch auch gerecht.
Also so wie ich es jetzt verstanden habe, auf jeden Fall, weil ich glaube, du hast alles abgedeckt. Ich weiß es halt nicht, aber es klang sinnvoll.
Ja, es hat einzelne Szenen, einzelne Rückblicke, die für mich noch nicht
erschließbar sind.
Ja, die ich dann auch nicht erwähnt habe.
Ja, weil wir nachher dann eh gleich zu Reto rüber switchen. Mit in einem Interview denke ich mal, wir machen jetzt zuerst mal die Lesejury.
Mhm.
Leider gab es von Hexentöter Blutmühle und von dem neuen Buch, was jetzt gerade erst im Mai rausgekommen ist, noch keine Rezension. Deswegen
rufen wir dazu auf, das mal nachzuholen. Falls stimmt, auf Lesejury ab. Lest das Buch.
Wir machen es nachher auf jeden Fall.
Ja.
Und das heißt, ich werde jetzt Lara fragen, wie fandest du denn das Cover? Du hast es heute zum ersten Mal gesehen, weil du hast es eigentlich als E-Book.
Also ich habe es ja schon gesehen, aber nicht in Farbe. Ich finde es soweit schön. So, es spricht an. Ich sehe auch, warum ein Spiegel da ist. Ich sehe, warum das Schwert da ist. Ich würde sagen, eine 4,5 finde ich eigentlich schon. Also ich finde es sehr ansprechend.
Mhm.
Ich persönlich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe, die dieses Buch aus dem Regal genommen hätte.
Das wäre ich.
Du oder ich denke auch, dass das etwas ist für Männer. Ich glaube jetzt, wenn ich ein Mann wäre, fände ich das ansprechend.
Mhm.
Ich fände, glaube ich, auch die Geschichte ansprechend, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Von dem her, ich finde es schön gemacht, es ist schlicht, es hat Aussagen, die man in der Geschichte dann wiederfindet mit diesem Schwert, ich nehme an, das ist der Brecher. Der Spiegel ist, das habe ich nicht gesagt, der Spiegel wird wahrscheinlich der sein, in dem der Meister drin auftaucht. Ist.
Ja.
Genau, weil es ist etwas Kompliziertes, sie haben nicht die Wunde gemacht und dann ist der Meister da hinein, sondern der war in dem Spiegel, dieser Meister.
Mhm.
Die haben dem Spiegel auf die Brust gedrückt und durch das ist er dann in diese Wunde eingegangen.
Okay.
Und ich nehme an, das wird der Spiegel des Meisters sein, von dem her. Ja, ich sehe den Schnee, ich sehe die Blutschneefelder. Doch, also ich finde, 4,5 kann man geben.
Ich habe halt diese Vergleiche nicht.
Ja.
Wo ich das Buch bestellt habe, das wollte ich jetzt einfach mal erwähnen, dachte ich, boah, das sieht richtig cool aus. Auch so die Schrift hat mir sehr gut gefallen, das ist so ein bisschen speziell. Die Farben an sich haben gepasst. Dann habe ich das Buch aufgeschlagen und habe gedacht, ach du Schande, ist das groß geschrieben.
Ja, ist echt groß geschrieben. Das also wusste ich gar nicht.
Wir haben es für uns gesagt, das Buch, was ich habe, hat etwa 650 Seiten und das Buch von Lara etwa 400 Seiten
auf dem E-Book. Also das E-Book, ja.
Also das heißt, ich glaube, man ist schneller durch, als was man es denkt, wenn man so einen riesen Brocken vor sich hat.
Ja. Also ich finde es nicht schlecht, wenn es groß geschrieben ist. Es schreckt mich eher ab, wenn es klein geschrieben ist.
Ja.
Ist auch schön, eben hinten ist direkt sein Buch drauf, also sein Gesicht.
Sein Gesicht.
Sein Buch.
Sein Buch drauf.
Sein Buch ist auch vorne.
Ja, also von dem her, ich habe halt diese Vergleiche nicht, es würde mich jetzt aber auch ansprechen, 4,5. Kommt hier.
Ja.
Genau. Wie fandest du denn den Erzählstil von Reto?
Also, ich fand ihn sehr gut. Es hat mich auch als eigentlich eben nicht seine Zielgruppe, hat es mich angesprochen. Er hat uns im Vorfeld geschrieben, dass dieses Buch über, ich glaube, 8 Jahre entstanden ist. Und da habe ich mich immer gefragt, warum. Aber es hat so viel, das Einzige, was mich da wirklich stört, sind die Rückblicke.
Also diese, wo du nicht wirklich weißt, um was es geht.
Ja, also eben einige haben sich für mich dann erschlossen, andere nicht. Und ich glaube auch über diesen Zeitraum, in dem ich das gelesen habe, habe ich dann einzelne Sachen wieder vergessen, die ich eben, weil ich mir eben diese Notizen gemacht habe, erst eigentlich jetzt, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe, gemerkt habe, aha,
so ist das.
Ja, und neben diesem Teil, der nicht erschlossen wurde, ja, ist für mich noch ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. So. Aber ich fand es überhaupt nicht schlecht. Ich hätte jetzt vielleicht eine 3,5 gegeben. So 3,5 fand ich.
Ja.
Okay, weil auch sein Erzählstil fand ich eigentlich spannend. Er hat es kurz beschrieben, man konnte sich's vorstellen. Und gerade auch seine Charakterbildung, das kommt dann bei den Charakteren, aber fand ich wirklich sehr ansprechend.
Es war einfach etwas zu hin und her.
Ja, zu hin und her, ja. Es hat mich etwas an The Girls I've Been erinnert.
Ja.
Vom Stil her, weißt du, dass du bist voll in der Szene drin, du hast diese Schlacht, du siehst das, bam, und dann kommt ein Rückblick, also ein Rückblick. Du weißt nicht mal, was ein Rückblick ist, sondern du kommst in eine Szene, wo du denkst, wer ist das?
Ja, okay.
Und dann eigentlich so im letzten Satz des Kapitels siehst du dann eigentlich endlich, um was das es geht. So.
Ja, okay.
Aber das ist, ja.
Schwierig.
Schwierig.
dementsprechend, wie fandest du die Handlung an sich?
Ich fand es sehr cool. Es hat mich gepackt trotzdem, dass es eigentlich keinen Liebesteil in diesem Buch gab.
Oh mein Gott.
Ja. Ich fand auch die, wie soll ich sagen, dieses ganze Fantasy, da musst du ja mega viel drüber nachdenken. Und ich fand den Teil auch, dass er das mit der Religion eigentlich neu aufgefasst hat. Er hat neue Sprachen mit eingebracht, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. So. Er hat diese Rivalitäten, das war alles schlüssig. Ich habe gewusst, warum ist das so. Es ist einfach so, ich habe mich manchmal auch ertappt gefühlt, weil ich dachte, ja, das könnte ja heute genauso sein. Also das ohne die Magie, aber so, dass dieses, wie soll ich sagen, kategorisierte, so die ja. Paladine, die das, die, ja. der Großjarl, die, ja, ich weiß nicht, ja. ob es Sinn macht, aber
dieses Ständesystem eigentlich.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nicht Kastensystem sagen, aber genau, so ja. dass in diese Richtung, so dass es Regeln gibt.
Mhm.
So fand ich sehr ansprechend. Ich fand auch die Handlung sehr ansprechend. Ich glaube, durch das, dass das halt erst der erste Teil ist,
ja.
ist es noch schwierig. Ich glaube, wenn die weiteren Bände kommen, oder einfach der, sind schon 3 draußen oder 2? Erst 2. Ja, also definitiv würde ich den zweiten Teil lesen.
Ja.
Es hat mich gepackt.
Mhm.
Ich fand es sehr gut, sehr hochwertig auch. Es mhm. ist nicht, ja. Für das, dass er das zwischen seinen Unterrichtsstunden geschrieben hat, fand ich das wirklich, wirklich cool. Ja.
Cool. Dementsprechend, du hast schon ein bisschen angesprochen, die Charaktere.
Mhm.
Fandest du, glaube ich, gut und ausgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja, ich fand vor allem, also wenn ich so meine Lieblingscharaktere nennen darf, sind das definitiv Trojan, also Felix Trojan und Johann Müller.
Mhm.
Der Witz zwischen den beiden, das wäre genau deins, Ellie. Die haben sich immer wieder so geneckt.
Also.
Und so wirklich, du hast gemerkt, das sind beste Freunde seit best Kindheit. Ja, ja, also war wirklich toll. Auch Macharius, wie er am Schluss eigentlich versucht, sich damit einzubringen und die Gags der beiden, die sie fürs Buch immer bringen, versucht zu übernehmen, fand ich sehr witzig.
Ja.
Ja.
Ich finde einfach, das, was du jetzt so beschreibst, ist wirklich ein High-Fantasy-Buch.
Ja.
Mit sehr ausgebauter Welt, sehr ausgebauten Charakteren. Und das, wenn das in sich schlüssig ist, hast du eigentlich ein gutes Buch geschrieben. Ja. Weil Fantasy ist, glaube ich, echt eines der schwierigsten Genres.
Ich glaube, ich denke, das wird er dann auch im zweiten Teil gemacht haben, wird gemerkt haben, wie viele Elemente er da eigentlich mit eingebracht hat und mhm. er die jetzt im zweiten Teil wahrscheinlich alle irgendwie ordnen muss. Also es war sehr wild.
Ja, und es gibt ja noch einen dritten Teil. Wann der rauskommt, müssen wir mal fragen.
Ja.
Der zweite Teil ist seit Mai draußen. Und ich denke mal, dass eben er hat ja gemeint, den hat er innerhalb von 8 Jahren geschrieben und der ja, andere innerhalb von 8 Monaten oder
ja, irgendwas ganz irgendwie Krasses. So, ja.
Also der wird erstmal eine Weile hin und her überlegt haben, wie er das auflöst.
Ja, ja. Meine Sterne, ich glaube, ich habe bei der Handlung noch keine Sterne gegeben.
Ja, mach mal.
Also Handlung würde ich sagen, eine 4,5 finde ich voll okay.
Mhm.
Ich glaube, das Wilde, das hat diesen halben Stern ausgemacht, aber sonst finde ich es sehr hochwertig.
Mhm.
Bei den Charakteren würde ich sagen, auch eine 4,5.
Ja. Was hätte dir bei den Charakteren gefehlt, dass es noch eine 5 gibt?
Ja, ich glaube auch, dass... Also der Rückblick von den Hauptcharakteren war immer da.
Mhm.
Aber vielfach wurde es dann... Du hattest die Charaktere und es hat sich erst später aufgelöst, warum die so sind, wie sie sind.
Mhm.
Es hat sich zwar aufgelöst, aber es war...
Etwas verwirrend.
Ja.
Ja, okay.
Ich habe noch nicht so viele so krass Fantasy so in diese Richtung gelesen.
Mhm.
Vielleicht liegt das auch daran, aber ich finde eine 4,5 finde ich sehr gut.
Ja, ja, ich habe jetzt nur gedacht, ich frage mal, warum
4,5. Ja, ja, nein, nein, natürlich.
Ja.
Absolut. Und ich freue mich sehr auf das Interview, es ist wirklich spannend.
Mhm.
Aber eben, wieder mal, ich bin genau nicht die Zielgruppe, die das hier anspricht und habe mich mit dem auseinandergesetzt, was sicher auch uns etwas weitergebracht hat. So.
Ja, also wir haben genau mal das Gegenteil gemacht.
Ja.
Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Oder mhm. einfach hat sich ganz gut ergeben, sage ich mal so.
Mhm.
Und deswegen freue ich mich auch schon heute Abend mit Reto darüber zu reden.
Ja.
Und ja, dann leiten wir eigentlich direkt über zum Interview.
Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen ersten Advent. Wir begrüßen ganz herzlich den Reto Buchmann vom Hexentöter. Als erste Frage, wie ich immer Elisa das frage, ist, wie geht es dir denn heute?
Mir geht es gut, danke schön. Heute hat ein bisschen das Schweizer ÖV-Netz versagt, aber... Jetzt sind wir da und hören uns, das ist super.
Ach,
ich hoffe, euch geht es auch gut.
Ja, uns geht es gut. Nach technischen Schwierigkeiten hat es auch dann mal geklappt, dass wir uns alle hören und sehen.
Genau, wie immer so. Halt. So,
gut. Ich würde vorschlagen, dass du dich ein bisschen vorstellst, Reto, bevor wir dir die Fragen stellen, dass unsere Hörer wissen, wer du bist und was du machst.
Genau. Ja, also ich bin Reto Buchmann. Ich bin 1987 geboren und wohne in der Schweiz mein ganzes Leben. Ich habe 13 Jahre lang als Primarschullehrer, das ist, glaube ich, Grundschule in Deutschland, gearbeitet und habe dann vor 2 Jahren mal beschlossen, hey, irgendwie machen mich andere Sachen mehr an, habe ich mehr Bock, anderes Zeug zu machen. Dann habe ich das Schuljahr 21/22 habe ich gekündigt und habe zu 100% geschrieben, habe da in dieser Phase das zweite Buch herausgebracht und weil ich doch noch gerne mir Essen kaufen möchte, arbeite ich im Moment jetzt noch ein bisschen in der Schule. Ich unterrichte jeden Tag ukrainische Kinder im Deutsch, also Flüchtlingskinder, und nachmittags schreibe ich dann und bin im Moment am dritten Buch der Hexentöter-Trilogie dran, das voraussichtlich Frühjahr 23 rauskommen sollte.
Wir haben es schon in der Folge gesagt, wir freuen uns sehr darauf. Also ich glaube, mit meiner Beschreibung des Buches, ich hoffe, ich werde dem gerecht, wirklich, weil es ist doch sehr komplex, wie ich finde, habe ich Ellie auch dazu motiviert, dass sie das nachher noch lesen muss. Und ja, ich werde mir definitiv den zweiten Teil noch holen.
Der Witz war eigentlich, dass ich dein Buch am liebsten lesen wollte. Lara hat aber schon angefangen, da habe ich die anderen gelesen. Und wir haben genau das Gegenteil erwischt von dem, was wir eigentlich gerne lesen wollten.
Also ich habe dein Buch sehr gerne gelesen. Ich lese nur normalerweise, wie ich es, glaube ich, in jeder Folge gefühlt sage, lieber Liebesromane und so solche Sachen. Und deshalb, ja, ist es so gekommen. Aber ich denke, es ist überhaupt nicht schlecht, so wie es gekommen ist.
Ja, Horizont erweitern, ne?
Genau. Absolut, definitiv. Zu meiner ersten Frage. Ich denke, bevor wir in die Geschichte reingehen, habe ich mich noch etwas informiert natürlich über das Buch und habe gesehen, dass du Self-Publishing, sagen wir da?
Ja.
Genau. Diesen Weg gewählt hast. Was hat dich dazu bewegt, den Weg des Self-Publishing einzuschlagen? Wie hat es mit Verlagen nicht geklappt oder hast du von dir aus gesagt, das ist der einfachste Weg? Wir hatten zum Beispiel auch schon eine Autorin, die dann ihren eigenen Verlag gegründet hat und das Buch so rausgebracht hat. Ja, was war so deine Intention?
Ja, also ich meine, eigenen Verlag gründen wäre natürlich die beste Lösung, aber da fehlt mir einfach das Geld dafür. Der Grund ist ein bisschen vielschichtig. Das eine ist, ich habe es 2018, 2019 habe ich es fertig geschrieben gehabt. Darauf komme ich dann später noch. Das war ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, weil ich gleichzeitig noch 100% gearbeitet habe. Und als es endlich fertig war, ist es noch ein bisschen rumgelegen, bis ich dann mal angefangen habe, mich ein bisschen informieren. Ja, wie möchten Verlage das überhaupt? Also ich habe es zuerst bei Verlagen versucht, hatte keine Ahnung, wie man nicht ein Skript, aber quasi das, was man im Verlag zuschickt, was die alles wollen und so weiter. Bei gewissen muss ich ein bisschen nachforschen und so weiter. Das habe ich wahrscheinlich auch, ich gehe davon aus, überhaupt nicht so geschrieben, wie die das möchten. Aber jedenfalls habe ich dann so 30 verschiedene Stellen habe ich angeschrieben. Da kam natürlich bei ganz vielen gar keine Antwort zurück und dann bei wenigen dann ein Nein, danke.
Ja.
Und dann habe ich mich dann über einen Kollegen, der auch im Schreiben ist, bin ich zum Self-Publishing gekommen, weil ich habe gewusst, dass es das gibt, aber das habe ich für mich gar nicht so als reale Lösung eigentlich so realisiert. Da hat er mir das vom BOD erzählt und das ist im Moment eigentlich die ideale Lösung für mich. Also mein Ziel ist es, dass ich eine Trilogie im Self-Publishing mal veröffentlichen kann. Und dann kann ich damit zu einer Agentur, zu einem Verlag gehen und sagen, hey, hört mal, ich habe dreimal etwa 650 Seiten geschrieben. Ich habe diese Idee, das möchte ich schreiben. Hier sind die ersten 30 Seiten. Zack, wäre das was. Da habe ich schon ein bisschen was, womit ich nicht unbedingt angeben, aber was ich vorweisen kann.
Ja.
Oder Und gerade bei Self-Publishing, also wenn man einen Verlag sucht, muss man vor gewissen Stolperfallen noch aufpassen. Es gibt auch ganz viele, die einem einfach das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Mhm. Also ich möchte da Leute zum Beispiel vor der Schweizer Literaturgesellschaft warnen. Die geben sich so fein und sagen auf der Webseite so, ja, wir nehmen pro Jahr nur so 6 Bücher in unser Sortiment auf, ganz erlesen, und dann habe ich es eingeschickt und 24 Stunden später hatte ich schon einen Brief im Briefkasten, alle 30 Seiten schon gelesen, ja super, gefällt uns, da ist der Vertrag. Mhm. Das wäre so ein Knebelvertrag gewesen, da wäre ich irgendwie 40.000 Franken schuldig gewesen für 200 gedruckte Bücher und so Zeugs. Also es gibt auch viele, die einen ein bisschen, ich die Zuhörer warnen, wenn jemand einem gleich nach 24 Stunden den Vertrag zuschickt, mit Leuchtstift angestrichen, da unterschreiben, los, Vorsicht walten lassen. Mhm. Ich war da zum Glück nicht verzweifelt genug, ich muss mein Buch rausbringen. Mhm. Jedenfalls jetzt bei BOD, wer es nicht kennt, das ist Books on Demand. Mhm. Das bedeutet, anders als bei anderen Verlagen drucken sie nicht, sage ich mal, bei Harry Potter heißen, ich habe jetzt gucken wir 5000 Mal Harry Potter Stein der Weisen und verteilen das, sondern da, wenn eine Bestellung eingeht, wird das Buch vorab gedruckt und dann geliefert, darum on demand. Und das Prinzip ist, dass im Moment ich für ein Jahr Vertrag 25 Euro zahle. Mhm. Das ist ein sehr guter Preis, ein bisschen weniger als 40.000 Euro.
Knapp.
Die Rechte am Buch gehören immer noch mir. Es ist immer noch mein geistiges Eigentum, aber quasi, wenn es verkauft wird, geht ein gewisser Teil an BOD und ein gewisser Teil geht an mich. Und wenn ich es als E-Book verkauft hätte, wäre der Vertrag sogar gratis gewesen. Also für Neulinge kann ich da gar nicht im Moment sagen, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Dann kann man noch Zusatzleistungen kaufen, ein Lektorat und dieses und jenes.
Mhm. Ja. So, zurück zu deiner Geschichte. Also du warst da Primarlehrer, so wie du erzählt hast. Ich habe mich gefragt während dem Lesen, was kam zuerst? Die Geschichte, die dir im Kopf rumgegeistert ist und die du aufschreiben musstest, oder der Gedanke, vielleicht auch deine Arbeit, weiß nicht, ob du Deutsch unterrichtet hast, wahrscheinlich, du möchtest ein Buch schreiben?
Also der Gedanke zum Schreiben, der kam schon ganz viel früher. Ich habe auch schon in der Primarschule, aber eigentlich schreiben, solange es darum ging, wenn man irgendwas erfinden kann, war ich da eigentlich Feuer und Flamme für. Also ich kann mich ja gut erinnern, in der dritten Klasse mussten wir so kleine Herr-Jakob-Geschichten, Sachen dazu erfinden, wenn ihr den noch kennt, einen kleinen Herr-Jakob. Das fand ich super toll. Dann später, als es in der Oberstufe immer mehr darum ging, dass man auch ein bisschen selber was erfinden kann, selber seine, nicht einfach, ja, beschreibe dieses Bild oder erzähle ein Märchen. Das wurde dann noch befeuert, dass ich halt, seit ich sehr jung bin, auch Dungeons & Dragons und ähnliche Spiele, wo es darum geht, dass man Geschichten erfindet, dass man eine Geschichte erzählt.
Ja.
Und dann, wie die meisten Leute, die gerne schreiben, hat man im Gymnasium, der Conti, immer auf der schweizerischen Seite, angefangen, halt selber Fantasy-Geschichten zu schreiben, weil man halt all das gelesen hat. Mhm. Und spätestens, aber da hat man so, ja, ich möchte unbedingt und A und O, und dann bin ich aber trotzdem aufs Studium gegangen. Aber der Grund, wieso ich dann schlussendlich das fertig gemacht habe, das Buch, weil das habe ich 2014, habe ich das im Flug nach Amerika, als wir meinen Onkel in Amerika besucht haben, sind so die ersten Seiten entstanden. So die ersten 30 Seiten. Von diesen 30 Seiten sind, ich glaube, noch so 4 oder 5 überhaupt noch drin. Dann, als ich da wieder zurück war, nach den Sommerferien, dann lag es halt mal rum und dann hat man geschrieben, aber dann hat man noch gearbeitet. Und bei mir ist es so, wenn ich 100% arbeite, weil es halt sehr kopflastig ist, das Unterrichten, habe ich persönlich dann am Abend nicht mehr die Muße und die Energie, noch hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Andere können das bewundere ich sehr. Also wer das kann, go for it. Die können ein Buch raushauen, nebenan noch Familie und Job machen. Das bewundere ich, aber das kann ich jetzt persönlich nicht. Ja. Und dann ist halt einfach die ganze Zeit rumgelegen. Und dann, das mag jetzt sehr komisch klingen. Ich war damals auf Facebook, war ich in so einer Nerd-Gruppe drin, wo halt alles irgendein Nerd-Thema war. Und dann hat einer mal einen Post gemacht und geschrieben, hey, also das war ein Schweizer, mhm. Er habe eine 150-seitige Naruto-Fanfiction geschrieben. Ja. Er brauche Leute, die das gegenlesen. Und jetzt ohne irgendwie beleidigend zu werden, ich wusste, das ist ein grauenhaftes Ding, ich muss das lesen. Und dann habe ich es tatsächlich durchgelesen und es war wirklich grauenhaft, aber ich habe mir dann gesagt, hey Scheiße, der hat es geschafft, 150 Seiten hinzustellen. Der hatte die Disziplin hinzuhocken und ja, es war aus meiner Sicht subjektiv betrachtet reiner Müll, aber er hat es gemacht. Er hat es durchgezogen, hat die Energie aufgewendet und habe ich mir gesagt, hey, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch.
Ja.
Und dann sind wir ein Jahr später, sind meine Partnerin und ich auf eine Weltreise gegangen. Mhm. Wir haben einen Job gekündigt, Wohnung gekündigt, alles in die Garage meiner Großmutter gestellt und sind durch Südostasien gereist. Mhm. Und da hat sie mir dann ein bisschen einen metaphorischen Tritt in den Hintern gegeben, hey, schreib das doch fertig. Mhm. Und in dieser Zeit ist es dann fertig geworden. Also ich hatte da auch viel moralische Unterstützung meiner Partnerin, wo ich sehr dankbar bin dafür. Das ist natürlich sehr wichtig, dass man das hat. Und so bin ich dann eigentlich zum Schreiben, zum dauerhaften Schreiben eigentlich gekommen, durch eine Naruto-Fanfiction. nicht nur, aber ja. Das ist einmal meine kleine Anekdote dazu.
Zurück zur Geschichte. Wir haben es schon etwas in der Podcast-Folge definiert, aber was denkst du, was für einen Leser möchtest du mit dem Hexentöter ansprechen? Ob du dir eine Zielgruppe festgesetzt hast, auch vielleicht schon während dem Schreiben, oder ob du sagtest, ja, einfach mal drauf los, wie du vorhin gesagt hast. Ja.
Beim ersten Buch ist es schwierig zu sagen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich mir am Anfang schon ein Ziel gesetzt habe, was meine Zielgruppe ist, weil da hatte ich vom Schreiben keine Ahnung. Das Buch ist ja über einen Bereich von plus, minus 7 oder 8 Jahren entstanden. Mhm. Ich bin immer noch sehr stolz darauf, aber wenn man es gerade mit dem zweiten Buch vergleicht, ist es was völlig anderes. Und das zweite, das habe ich in 6 Monaten geschrieben, von vorne bis hinten durchgeplant. Das erste ist, ich sage jetzt nicht ein Flickwerk, weil das wäre eine negative Konnotation, aber ich habe dann gemerkt, wenn ich es dann selber wieder lese, hey, das gibt Stellen, die sind halt vom, wann ich sie geschrieben habe, Jahre auseinander. Ich habe mich verändert, würde es heute nicht mehr so schreiben, aber ich möchte es für mich lassen. Mhm. Weil es für mich, für meinen Werdegang halt eine gewisse emotionale Bedeutung hat und ich nicht ein ganzes Buch nochmal schreiben möchte. Aber die Zielgruppe habe ich dann erst festgesetzt, als ich mal ans Publishing wollte, mir gesagt, Jesus Gott, wer könnte sowas überhaupt lesen? Und meine momentane Zielgruppe sind halt, also erstens Genre, logischerweise Fantasy-Interessierte. Ja. Und dann so ab junge Erwachsene, weil es halt doch gewisse Themen drin hat, die vielleicht Kinder und junge Jugendliche noch nicht so ganz vielleicht lesen sollten. Also ich hatte die Lesungen an Zürich Liest und da hat ein Schüler, ich gebe auch noch Kochkurs für Schüler, und hat eine von denen erfahren, so ein 10-Jähriger, dass ich eine Lesung mache. Ich mache keine Werbung bei Schülern, weil es halt von der Altersgruppe nicht stimmt. Und halt, weil ich finde, ich kann nicht Werbung für meine Sachen machen bei den Schülern. Da hat mir dann geschrieben, ja, komm an die Lesungen, da habe ich den Eltern schreiben müssen. Ich fühle mich sehr geehrt, aber es gibt Themen, die vielleicht ein 10-Jähriger noch nicht hören sollte. Er darf dann in 6 Jahren, bekommt er dann ein Buch von mir.
Ja,
ich fand es sehr spannend, dass du sagtest, das Thema Flickwerk. Ich glaube, es war nicht so gut, dass du mir gesagt hast, dass du das erste Buch über 8 Jahre hinweg geschrieben hast, weil ich während dem Lesen die ganze Zeit gedacht habe, sind dann hier so die Jahre Unterschied? Aber ich habe für mich nämlich auch in der Notiz gehabt, es ist so wie ein Puzzle, dass sich eigentlich, wenn du es fertig gelesen hast, noch nicht ganz, aber ein großer Teil sich dann logisch ergibt. Also wenn man musste wirklich gefühlt eine Zusammenfassung nebenan schreiben, dann kam man draus und für den Podcast musste ich das ja eh machen. Mhm. Und durch das war ich am Schluss erleuchtet irgendwie so. Ich habe verstanden, was mit den Charakteren zwischendurch. Es war zwar manchmal schwierig, gerade am Anfang, als man noch gar nicht die Charaktere erschlossen hat, aber man ist trotzdem immer dran geblieben und hat gedacht, oh, wie wird sich das am Schluss dann so zusammensetzen? Und da ist mir eben auch ein Puzzle in den Sinn gekommen, dass ich so mit diesen einzelnen Stücken zusammensetze. Ja, also
mein Traum ist natürlich, dass jemand das Buch liest und dann so im zweiten und dritten Buch das Moment, ja, sich zurückerinnert, weil ich persönlich, das möchte ich machen, weil ich liebe das Zeug, wenn ich das bei einer Bücherreihe plötzlich merke, oh, ich werde dafür belohnt, weil ich aufgepasst habe.
Ja.
Aber da ist natürlich immer die Frage, ob man das auch so rüberbringt, dass es der Leser dann auch versteht, oder gebe ich ihm zu wenig?
Ja. Ich bin dann davon ausgegangen, weil ein Teil oder ein Charakter oder eine Szenenablauf, den du hineingebracht hast, wird sich dann wahrscheinlich im zweiten oder dann im dritten Teil erst auflösen. Ja. Deswegen war es für mich zum Teil jetzt noch schwierig, du wirst es dann in der Folge auch hören, mit dieser Göttin, die Toten auferstehen lassen kann. Diese Szene mit Tiberius, heißt er? Ich glaube, das nehme ich an, wird sich später erst auflösen, oder ich habe es zu wenig aufgepasst.
Nee. Also es ist so, du wirst im zweiten Buch ist sie sehr im Fokus drin.
Okay, ja.
Du wirst sehr viel über sie erfahren.
Ja, ja. Das habe ich mir eben schon gedacht. Dann bin ich froh, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen.
Nein. Also das sehe ich auch. Ich habe dann, als ich das Buch so rausgebracht habe, ich gemerkt, ich hätte eigentlich dem eigentlich noch Fokus geben wollen. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, Jesus Gott, jetzt überlade ich es langsam.
Ja.
Und zum Thema Flickwerk ist das halt auch so, wie gesagt, das erste Buch habe ich geschrieben, als ich keine Ahnung vom Schreiben hatte. Wie geht man an ein Buch ran?
Ja.
Und einer der Gründe, wieso ich im ersten Buch so viele auch Rückblenden drin habe, ist, ich war an so einem Kapitel fertig und dachte mir, Jesus Gott, was soll ich jetzt schreiben? Ich mache eine Rückblende.
Ja.
Aber das hat sich dann irgendwie so etabliert bei mir und da habe ich gemerkt, ich habe das Gefühl, es funktioniert. Ich versuche, in Filmen zu denken, wenn ich schreibe.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte wirklich den Film im Kopf. Und also erst einmal, ich glaube, du darfst auch stolz sein auf dieses Buch, weil es hat mich als, ich sage mal, null die Zielgruppe total gepackt. Und ich finde es wirklich, diese Welt, die du geschaffen hast, hat mich sehr gepackt. Auch Themen, die du eingebracht hast, auf die wir vielleicht später noch eingehen, wie Kindersoldaten und posttraumatische Belastungsstörung oder das, was halt Johann Müller dann hatte, sind Themen, die ich bis jetzt, man hat es mal gehört, eben, dass es vielleicht auch in anderen Ländern ein Thema ist, aber sich nie damit beschäftigt und irgendwie hat einem das auch zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, ich bin da immer sehr... Ich denke sehr viel über Bücher nach.
Na, also wie du es beschrieben hast, ist ja dein Hexentöter High Fantasy. Also neue Welt, komplett eigene Sprachen, komplett eigene Völker.
Ja.
Und das ist halt auch, wie soll ich sagen, von jetzt zum Beispiel deinen Büchern, die du gerne liest, die so eine gewisse Handlung haben, und High Fantasy hat halt 4 oder 5 Stränge und mehrere Länder und Völker und was weiß ich nicht alles.
Ja.
Finde ich auch noch schwierig. Also bei Game of Thrones zum Beispiel ist das extrem.
Das habe ich auch nicht gelesen.
Gut, aber ich meine, gerade High und Low Fantasy, ich würde zum Beispiel meine Bücher weniger als High Fantasy bezeichnen. Aber mich nimmt zum Beispiel, wie würdest du High Fantasy definieren?
Also ich würde jetzt High Fantasy eben über mehrere Stränge, mehrere Länder und halt sobald so verschiedene Sprachen und alles dabei sind, so wie ich es gehört habe, ist das für mich so. Also zum Beispiel eben Game of Thrones, Herr der Ringe finde ich auch High Fantasy, weil die haben ja extrem viel unterschiedliche Stränge. Und so wie ich es jetzt gehört habe, halt dein Buch auch. Das hätte ich jetzt so beschrieben.
Also ich für mich definiere High and Low Fantasy. Ich weiß nicht, was die offizielle Definition ist. Vielleicht benutze ich eine falsche, habe ich das Gefühl, in dem Fall. Aber für mich ist dann High Fantasy eigentlich weniger... Also einfach gesagt, wie omnipräsent ist Magie und wie geht man damit um? Und wenn man jetzt zum Beispiel das Warcraft-Universum anschaut, das ist für mich sehr High Fantasy. Alle können irgendwie Magie und man kann wiederbeleben und solche Sachen. Und dann gibt es zum Beispiel... für mich ist Game of Thrones persönlich eher Low Fantasy herbringen, auch weil es gibt Magie, man weiß, es gibt es, aber es ist sehr selten.
Ja.
Und oder der Gebrauch ist sehr gefährlich, also ist halt unter gewissen Kosten oder Aufwand verbunden, während man bei Harry Potter halt einfach rumfuchteln kann und dann regnet es Zauber.
Ja.
Aber wenn du das so als High Fantasy bezeichnest, dann stimme ich dir zu, ja.
Okay.
Wie würdest du sagen, gibt es etwas, das du sagen würdest, durch das sticht der Hexentöter im Vergleich zu anderen Fantasy-Büchern hervor? Gibt es etwas, was du sagen würdest, das, egal ob der Markt jetzt so übersättigt ist oder wie, gibt es etwas, das du findest, das macht den Hexentöter aus?
Ich denke schon. Ich wollte nicht den typischen Helden. Das ist jetzt keine Kritik an Wolfgang Holbein. Mhm. Ich verehre diesen Mann, habe ich zum Lesen gebracht. Er bringt immer noch ganz viele Leute zum Lesen.
Ja.
Aber bei ihm sind die Heldenfiguren aus meiner Sicht einfacher gestrickt, halt weil sein Zielpublikum auch anders ist. Also das ist, wie gesagt, kein Kriterium, keine Kritik, wollte ich sagen. Und die sind dann meistens sehr auf die wollen ihm das Richtige aus den richtigen Gründen. Und ich war schon immer fasziniert von der Rolle des Anti-Helden, der quasi das Richtige macht, aber nicht unbedingt immer aus den richtigen Gründen, also wie Kratos, wie Geralt von Witcher.
Jetzt
entfallen mir gerade weitere Beispiele natürlich. Und was ich auch mal wollte, ist, normalerweise fängt es an und man sieht, wie er zum Helden wird, und das Buch bei mir fängt an und andere sagen, hey, du bist jetzt ein Held.
Ja.
Weil er selber sagt es von sich, sondern einfach das ganze Eiserne Reich sagt, so, du bist jetzt der große Obermufti, du bist der geilste Typ ever. Und dabei ist er eigentlich ein gebrochener Mann, der kaum es schafft aufzustehen, der mit sich selber zu kämpfen hat, wegen seiner grauenhaften Geschichte. Und klar, man kommt bei Fantasy nicht um Klischees herum.
Ja.
Ich meine, ich habe auch ein Wikinger-ähnliches Volk aus dem Norden.
Ja.
Also ich meine, und der Held findet natürlich ein Zauberschwert. Also ich kritisiere Klischees nicht, sondern ich wollte einfach mal das Bild vom Helden aufbrechen und neu aufbauen.
Ja.
Und halt, ja, es klingt doof, wenn ich jetzt sage, Realismus reinbringen. Es ist eine Fantasy-Geschichte. Aber Realismus im Sinn von, was macht das aus einem Menschen? Weil wie oft haben Helden in Geschichten einfach dutzenderweise Leute niedergemäht und umgebracht und halalalala und aber ich habe mich gefragt, ja, was macht das mit Menschen? Ich wollte vom Helden weg und zum Menschen zurückkommen.
Ja, also ich werde es lesen, das ist klar.
Also, gibt es eine Lieblingsszene aus deinem Buch, die dir besonders gefallen hat, besonders einfach fandest zu schreiben?
Wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich die Szene, die mir nach wie vor aus dem ersten Buch am meisten gefällt, ist, als sie dann im Norden unterwegs sind, gedeckt, getarnt, als Söldner getarnt mit den Sturmwächtern. Und dann kommen sie beim Dorf an und haben das Fest.
Ich habe an die gleiche Szene gedacht.
Ja. Also super, du musst dir gar nichts mehr erzählen. Wie viel muss ich jetzt noch erklären? Wie viel hört man dann im Podcast?
Ja, erklär das. Ich habe das Fest habe ich nämlich nicht erwähnt, weil es wurde zu lang. Bin wirklich weit eingegangen, aber ja.
Und sie sind ja bei den Feinden unterwegs, weil das ist seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, ein Plünderervolk aus dem Norden wird natürlich so verteufelt und das Böse verschrien. Und während seiner Reise stellt er fest, das sind eigentlich auch nur Leute wie du und ich. Sie sind im Krieg mit uns, können hier oben nichts anbauen. Natürlich müssen sie in den Süden kommen und ausplündern, weil sonst haben sie nichts. Und dann kommen sie eben in dieses Dorf und dann machen die eine Feier. Und das ist eigentlich umgeben von Leuten, weil er hat auch seinen Ruf im Norden. Er ist der Dämon aus dem Süden, und während sie ihn in seiner Heimat als Held vergöttern, wird er bei ihnen oben natürlich verteufelt. Er ist eine Schreckfigur, ein Buhmann. Aber sie erkennen ihn nicht, weil er natürlich getarnt unterwegs ist. Man weiß natürlich, im Mittelalter weiß man natürlich nicht, wie Leute aussehen, gibt keine Fotos. Und dann ist er einfach bei dieser Feier dabei, dann sieht so die Ambivalenz dieses Volkes, das so wild leben muss in dieser Wildnis, das den Tod so als Fakt akzeptieren kann und dann halt das Leben aus vollen Zügen genießen kann. Und dann wird er dann von einer blonden Schönheit auf ganz einfach gesagt aufs Stroh gezogen und er ist eigentlich das, was man als bei den toxischen Männern als Memme Anführungszeichen bezeichnen würde, weil er halt keine Erfahrung hat mit Frauen, wegen seiner persönlichen Geschichte, weil er sich nie herangetraut hat. Natürlich aus moderner Sicht ist natürlich der Begriff Memme völlig falsch, aber toxische Maskulinität ist auch so ein kleines Thema bei mir. Und das habe ich ein bisschen mit Trojan dargestellt, dass der natürlich voll auf diese Schiene fährt.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das ist seine Bewältigungstherapie, oder? Und plötzlich aus dem Nichts schläft er im Vollrausch mit einer Frau. Und wie er halt am nächsten Morgen aufwacht zum ersten Mal, oder zu einem der wenigen Male in seinem Leben, einfach ein positives, ein schönes Erlebnis hat, einfach mit einem wildfremden Menschen. Und ich habe es dann irgendwo geschrieben, quasi für eine kurze Zeit aus der grausamen Welt kurz entfliehen kann, mit einem schönen Erlebnis, einen netten Menschen kennengelernt und körperliche Nähe erfahren. Das war so mehr oder weniger seine erste körperliche Nähe, die er jemals hatte in seinem Leben.
Ja, und auch die Gefühle, die er danach nicht wirklich einteilen kann, als er sie wieder verlassen muss, das kommt da auch noch mit hinein.
Okay.
Habe ich dir gar nicht erzählt.
Hast du mir nicht erzählt.
Im dritten Buch wird es dann wieder wichtig.
Okay.
Oh, trifft er sie wieder?
Die Liebesgeschichte ist doch noch da.
Ich habe wirklich gehofft,
dass ich will das nicht als Liebesgeschichte bezeichnen. Aber
ja. Ich klammer mich an jeden Strohhalm.
Ja.
Ja. Jetzt noch zum Gegenteil. Gibt es einen Charakter oder eine Szene, bei der es dir sehr schwer gefallen ist, die richtigen Worte für die Person oder die Szene zu finden?
Anfangs hatte ich große Mühe mit Darstellungen, wie Leute posttraumatische Traumata, also posttraumatische Sachen verarbeiten, weil ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe das große Glück, dass ich eigentlich, ich sage es nicht behütet aufgewachsen bin, aber ich hatte jetzt ein wirklich gutes Leben bis jetzt. Ich glaube nicht, dass ich etwas in dieser Form erfahren habe, weder körperlich noch geistig, also kein Physical und Mental Abuse, bin ich ziemlich sicher. Und ich habe aber in meinem Umkreis sehr enge Freunde und Bekannte, die gewisse Teile durchgemacht haben, und darunter zu leiden haben. Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, wieso ich A, dieses Thema überhaupt zur Sprache bringen wollte. Weil man, erst in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, ist es etwas, worüber man als Gesellschaft auch sprechen kann, sprechen darf. Weil viele denken bei PTSD, ja, Krieg und so weiter. Gut, jetzt mit der Ukraine ist es wieder etwas, aber PTSD kann auch aus Beziehungen heraus entstehen, aus Erlebnissen, die man hat, die nichts mit Krieg zu tun haben. Und eben, ich wollte das A einfach darstellen. Ich finde, das ist etwas, das man thematisieren sollte. Und B halt habe ich dann lange nachforschen müssen und nachfragen und auch Interviews machen. Hey, wie verhalten sich Leute, die das haben? Wie reagieren die auf diese Inputs? Wie reagieren die auf diese Inputs? Und also ich sage jetzt nicht, dass ich da einen psychologischen Ratgeber machen wollte, aber ich wollte vielleicht auch ein bisschen darstellen, dass man auch, wenn man solche Traumata hat, dass man trotzdem immer noch ein Mensch ist, der es verdient hat, dass es ihm gut geht und dass es auch Methoden gibt, das Ganze aufzuarbeiten.
Ja.
Da habe ich mich nicht ans Schreiben rangesetzt und gefunden, das mache ich jetzt, sondern das ist so natürlich entstanden beim Schreiben. Irgendwann ist mir das plötzlich aufgefallen. Und jetzt habe ich ganz lange geschnurrt, um auf die Frage zurückzugehen, welche Szene ganz schwierig war, das war ganz am Anfang, nach dem großen Ball, als er zum Hexentöter gekürt wurde, als Trojan ihn sucht und ihn bei einer Panikattacke im Stall im Stall sieht, ja, und ihm dabei steht. Das war am Anfang sehr schwierig zum Schreiben für mich, weil ich hatte da am Anfang große Angst, dass ich Leuten auf die Füße trete, die so etwas durchgemacht haben.
Ja, denke ich, ist auch schwierig, so etwas zu schreiben, wenn man es selber nicht durchgemacht hat. War jetzt für mich auch schwierig zu schlussendlich, wie soll ich sagen, zu nicht urteilen, aber zu analysieren, weil wie du, ich auch sehr behütet aufgewachsen bin, würde ich sagen, nichts in diese Richtung erfahren habe und auch niemanden im Umfeld habe, der das durchmacht. Von dem her kann ich da keine Aussage dazu machen. Ich fand aber, es war sehr gut gewählt von dir auch eben um dieses Bild des nicht so,
wie soll ich sagen, Helden.
Des perfekt, nicht so perfekten Helden darzustellen. Ja.
Also ich habe im zweiten Buch habe ich ein Vorwort drin, wo ich das ein bisschen thematisiere, und da habe ich auch einen Hinweis darauf, dass es halt, dass man, wo habe ich es geschrieben, sollte sich jemand durch meine Darstellungen verletzt fühlen, bitte ich um Verzeihung und Aufklärung. Weil am Ende des Tages kann man es schreiben, wie man möchte, man kann es nicht allen recht machen. Und
absolut.
Man weiß auch nie, was Trigger sind von anderen Leuten oder wie die das auffassen, weil Kommunikation ist das, was man versteht.
Ja.
Und nicht das, was man sagt.
Ich bringe kurz noch etwas ein, das ich vorhin fragen wollte, weil es mich interessiert hat, nachdem du geschrieben hast, dass du den ersten Teil in diesen 8 Jahren und den zweiten Teil in diesen 6 Monaten geschrieben hast. Was findest du denn einfacher? Kannst du das sagen, dieses über mehrere Jahre immer wieder schreiben oder das in 6 Monaten so zu schreiben?
Für mich ganz klar 6 Monate, weil ich habe noch alles im Kopf, ich weiß noch alles. Ich weiß, was die Handlungsstränge sind, ich weiß, was so die Plot-Twists sein sollen. Im ersten Buch ist mir aufgefallen, das ist eine Aufgabe für den Leser, ich habe bei einer Figur am Anfang und ziemlich am Ende die Haarfarbe anders beschrieben. Das ist mir so vor ein paar Monaten aufgefallen, als ich es mal durchgeblättert habe.
Oh.
Aber das wird dann in der nächsten Auflage, werde ich das dann korrigieren.
Ja.
Aber ganz klar, wenn man dran bleibt. Bleibt im Fluss drin. Und
ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob es für gewisse Leute einfach ist, wenn sie es auf 8 Jahre verteilen können. Ich sehe jetzt da die Vorteile nicht. Ja, für mich ist ganz klar.
Ich habe mich halt gefragt, also du hast im ersten Buch das mit der Haarfarbe drin gehabt?
Ja.
Ach. War ich nicht so aufmerksam, habe ich nicht mitbekommen.
Ich wollte jetzt mal fragen, so von der Konversation gerade, hast du den Name des Windes gelesen?
Nein, das sagt jetzt gar nichts.
Okay.
Was ist das?
Ist ein Buch von, oh Gott, Patrick Rothfuss, auch so ein bisschen mit dem Helden, der nicht wirklich ein Held ist, auch so die ganzen Hintergründe und alles. Und ich finde jetzt, so wie du das beschreibst, das Buch ist sehr gut, dafür ist es auch bekannt, aber es ist auch bekannt, dass der Autor seit 12 Jahren den dritten Band schreibt, oder wenn nicht sogar länger. Also man wartet tatsächlich schon fast 12 Jahre auf den nächsten Teil, und er sagt aus Spaß halber, ja, der kommt dann 2030 raus. Wir hoffen nicht, aber so wie du das beschreibst, ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass der hat ein riesiges, komplexes Universum, was der jetzt schon 12 Jahre am Schreiben ist und wirklich schreibt, der postet das auch immer wieder, ich bin jetzt da und da dran, dass der sich nicht verhaspelt. Ja.
Ich habe mir halt überlegt, dass du, wenn ich sage, ich müsste ein Buch schreiben, wäre ich eh schon überfordert. Aber wenn ich jetzt das sagen würde, wäre ich, glaube ich, froh, wenn ich wüsste, ich kann es mal auf die Seite legen und niemand wartet in dem Sinn darauf. Ich habe Zeit, ich kann das schreiben, ich kann in meine kreativsten Momente einfangen. Und dann wäre ich natürlich weniger frustriert. So,
ja.
Als wenn ich weiß, oh, okay, jetzt erster Band ist draußen, 6 Monate, habe ich die Frist gesetzt, muss ich das machen. Das habe ich mir überlegt bei dieser Frage, dass das der Vorteil wäre. Ja, das ist mein Fazit dazu.
Ich meine, wenn es für ihn funktioniert, dann soll er dies tun.
Ja, ja. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich auch lieber schneller durchziehen, aber ich habe auch schon ein paar Mal versucht, ein Buch zu schreiben und ich verhaspel mich jedes Mal an Details.
Mhm.
Also diese schreibe ich mir alles zum Charakter auf, dass mir eben sowas mit der Haarfarbe oder Augenfarbe oder irgendwas nicht passiert, weil Charaktere sind ja auch wandelbar und dann verhaspel ich mich so in Details, dass ich denke, boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, boah, ja, aber eben, vielleicht müsste man das auch mal durchziehen, aber wenn du so viel Zeit mit so einzelnen Sachen verbringst, irgendwann ja. hast du dann so eine Flaute und dass du aus der rauskommst, ist, glaube ich, auch schwierig.
Ja, ja.
Hattest du bestimmt auch in den 8 Jahren, oder?
Ja, ja, also das war bei mir vor allem eine, es war auf zwei Schienen, das eine war natürlich eine Energiefrage, zum Teil hatte ich einfach keine Energie zum Schreiben und am Anfang hatte ich noch nicht so groß Ahnung, wo ich dann ganz genau hin wollte.
Mhm.
Ich hatte mir eigentlich das Ende sehr lange schon ganz klar vor Augen. Ich wusste ganz klar, wie es endet.
Mhm.
Und dann wäre ich in Band 2 am Schluss so weit gekommen, dass es eigentlich hätte fertig sein können, so wie ich es mir vorausgedacht habe, aber das hat sich dann, also ein Ende, das ich mir dann seit der Gymnasium im Kopf hatte, das habe ich plötzlich gemerkt, das kann ich gar nicht bringen.
Mhm.
Und ging dann eine völlig andere Richtung.
Okay,
ja. Bin mal gespannt.
Ja, ich freue mich. Ich habe noch so viele Bücher zu lesen. Das ist schlimm.
Ja. Siehst du meine Bücher hinten? Die Hälfte davon ist noch nicht gelesen.
The pile of shame.
Ja. Ja, seit wir den Podcast angefangen haben, ich war vor... Davor habe ich nicht gelesen, also während meiner Ausbildung habe ich wirklich gar nicht gelesen. Und hatte aber so noch alte Bücher. Und dann habe ich mich in das Thema Podcast eingelesen und habe gedacht, muss ich machen. Und während der Fahrt zur Arbeit im Zug habe ich halt dann angefangen zu lesen, auch wegen Ellie. Und dann bin ich mit ihr mit dieser Podcast-Idee angefangen. Und da ist mein Bücherregal aber sowas von explodiert, dass ich muss ein neues kaufen und jetzt ziehe ich in ein paar Wochen aus und muss diese Bücher alle mitnehmen.
Das ist ja.
Oh, das ist das Schlimmste beim Umziehen. Bücherkisten. Ja. Oh Gott.
Aber hast du schon den zweiten Teil etwas angesprochen? Kannst du uns schon einen Einblick geben in den zweiten Teil? Etwas hast du schon gesagt. Ja.
Also ich shifte, wie gesagt, den Fokus. Also Hauptfigur ist immer noch Johann und Felix, aber der Leser wird mehr über die Hexe und ihre Vergangenheit erfahren und generell wird sich der also auf Englisch der Scope, sagt man in auf Englisch, ich weiß den deutschen Ausdruck jetzt nicht, es wird sich weiten und es wird quasi einen größeren Konfliktbereich quasi geben, also quasi höhere Stakes, sagt man ja auch auf Englisch. Ich weiß, für all die deutschen Begriffe nicht, Entschuldigung, aber im Sinn von, es wird wichtig, es wird größere Mitspieler haben, die mitmachen.
Mhm.
Man wird am Ende des zweiten Buches erfahren, was es mit diesem eisernen Löwen tatsächlich auf sich hat.
Mhm.
Und mit dieser komischen Präsenz im Spiegel.
Ja.
Und es wird relativ groß und wild, sag ich jetzt mal. Echt dramatisch, habe ich das Gefühl.
Ja, das habe ich mir gedacht, ja. Also man wird mehr über die Hexe erfahren, meinst du damit die, die Toten auferstehen lassen kann oder die Sturmhexe Danica? Ich weiß nicht, ob es richtig
ist. Beides.
Beides
sogar.
Ja, gut.
Aber eigentlich der Fokus ist wirklich auf die untote Hexe, ist da...
Mhm. Ja.
Dass sie nicht einfach, weil ich mache das Gleiche mit den Bösewichten wie mit den Helden. Nicht einfach, dass die Bösen sind einfach böse, die muhahaha, ich bin böse.
Ja.
Sondern ich finde auch, die sollten Motivationen haben, die sollten logische, also für sie logische Vorgehensweisen und Gründe haben, wieso sie etwas machen.
Ja. Mhm. Mhm. Sind da, ich habe gesehen, jetzt eben das, heißt das Zürich liest?
Zürich liest.
Mhm. Zürich liest hast du ja uns auch geschickt. Wir wären sehr gerne gekommen. Zeitlich ging es leider nicht.
Ja.
Gibt es noch mehr Vorlesungen, die du hier anbringen möchtest? Die Folge kommt, wie gesagt, am ersten Advent raus. Also, ob du da noch etwas möchtest promoten?
Im Moment leider nicht.
Ich
möchte mich jetzt ganz stark darauf konzentrieren, dass ich das dritte Buch fertig machen kann, weil das, weil ich bin jetzt bei, jetzt muss ich nachschauen, auf, ich bin bei 115.000 Wörtern. Band 1 und 2 waren etwa 130.000.
Okay.
Und verhältnismäßig bin ich nicht mal in der Nähe des Endes. Also ich habe noch einen gewissen Brocken, den ich fertig schreiben muss. Und da möchte ich mich ganz drauf konzentrieren, gerade weil ich jetzt weniger schreiben kann als letztes Jahr, weil ich noch arbeite. Und, und ich noch andere Projekte im Ofen habe, im Sinn von, ich möchte das zwar ein Hörbuch vertonen.
Cool, ja.
Ich möchte das einlesen.
Ja.
Mit ich, keine Ahnung, auf Spotify, Audible, was auch immer, bringen kann und die Trilogie abschließen, weil dann habe ich mal den dieses große Kind habe ich dann mal auf die Welt gebracht und dann möchte ich es ins Englische übersetzen.
Ah, cool, ja.
Weil ich bin englisch-muttersprachlich, dann möchte ich es auf das übersetzen und das ist dann auch wieder ein Riesenprojekt und ich bin ein Mensch, ich habe Mühe, mich auf verschiedene Sachen gleichzeitig zu konzentrieren.
Mhm.
Es gibt Schreiber, die sind an 3 Büchern gleichzeitig dran. Mhm. Das kann ich einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da Autist oder keine Ahnung was.
Ja gut, du hast natürlich auch gefühlt in dem ersten Buch 5 Bücher drin. So mit den verschiedenen Ästen, die du da wieder beschreibst. Das könnte der Anfang der neuen Geschichte sein.
Also das Problem ist halt, ich konnte jetzt 2 Bücher lang konnte ich Geschichten und Handlungsstränge anschneiden.
Mhm. Ja.
Und jetzt muss ich das alles beenden und im dritten Buch immer noch neue Sachen bringen.
Mhm.
Und ich möchte ein befriedigendes Ende haben. Klar, also meine, muss man alle Fragen beantworten? Nein.
Mhm.
Ich finde, ein Buch sollte offene Fragen haben, aber ich möchte ein befriedigendes Ende für den Leser, weil er sich durch 3 sehr dicke Bücher durchgekämpft hat.
Ja.
Da möchte man nicht einfach so ein Stephen King-Ende haben.
Ja, bitte.
Ja. Also erstmal möchte ich mich bei dir bedanken. Möchtest du noch etwas, ist dir noch ein Thema wichtig, das du mit uns besprechen möchtest? Sonst bin ich soweit mit den Fragen durch. Sonst würde ich mich sehr gerne bei dir bedanken. Erstens, dass du beim Gewinnspiel mitgemacht hast. Ich glaube, sonst wären wir niemals zu deinem Buch gekommen.
Ja.
Uns bereichert hast, dir die Zeit genommen hast, auch mit uns diese Folge jetzt aufzunehmen.
Mhm.
Und freuen uns sehr über den zweiten Teil. Ich denke, wenn Elli und ich den beide lesen, wird er wahrscheinlich auch irgendwann als Podcast-Folge nochmal kommen.
Mhm.
Ach, cool.
Tja. Na, wir haben einiges vor. Wir haben noch einige Bücher.
Also ich habe eure Liste gesehen, die ist lang. Finde ich cool. Also, ich möchte mich auch bei euch bedanken, muss das Danke ja zurückgeben, dass ihr halt auf diese Art und Weise auch, ich sage es mal, unbekannte, kleinere Leute unterstützt.
Mhm.
Weil natürlich ist es mein Ziel, dass ich irgendwann davon leben kann. Ich unterrichte gerne, ich habe schon immer gerne Kinder gearbeitet, ich habe Pfadfinderleiter für keine Ahnung wie lange, aber irgendwann möchte man halt seinen, man sagt das so schön, seinen Traum verwirklichen.
Mhm.
Und das ist halt so ein kleines Teil davon, diese Reichweite zu bekommen. Ja, Thema, ich meine, ich könnte jetzt endlos Themas liefern. etwas, das ich bei Lesungen halt immer wieder anspreche, ist die Frage des Worldbuildings.
Mhm.
Man muss ja dem Leser die Welt irgendwie erklären. Man muss es auf eine Art und Weise erklären, die nicht quasi, das ist der Wikipedia-Artikel, so, zack, fertig.
Ja.
Oder was ich gar nicht, war das finde ich ganz schlimm, wenn jemand kommt und sagt, wie ihr schon alle wisst, Doppelpunkt.
Ja.
Und erklärt nochmal alles. Also es gibt ja am Anfang die Szene, wo die Geschichte der Hexe oder der Schausteller erklärt wird. Das ist so eine Situation, oder ich versuche Situationen zu finden beim Worldbuilding, in denen es logisch ist, dass jemand kommt und sagt so, es ist A, weil A und B und so weiter.
Ja.
Und weil da hatte ich letztens eine sehr gute Diskussion. Stellt euch vor, ihr würdet das Buch erfinden, in dem der Planet Erde zum allerersten Mal vorkommt. Den gibt es doch nicht. Und ihr findet die Erde so, wie sie jetzt ist. Das ist jetzt eure Welt.
Mhm.
Wo würde man anfangen zu beschreiben? Wie würdet ihr unsere Welt näher bringen? Und ich habe da keine gute Antwort für mich gefunden.
Ja.
Aber es war für mich hilfreich, mal darüber nachzudenken.
Ja.
Weil ich habe riesen Angst davor, dass ich irgendwelche Plotholes habe.
Mhm.
Oder dass sich jemand denkt, hey, das macht doch keinen Sinn und so weiter.
Ja, du hast aber mich ja schon gefordert, das muss ich dir schon auch sagen. Ich lese jeweils auf der Fahrt zur Arbeit, das heißt 7 Uhr morgens, da mein Hirnlappen hier zu aktivieren, war doch eine Aufgabe. Ich habe Gott sei Dank mit dem E-Reader gelesen und konnte mir immer wieder Notizen machen und die nochmal durchlesen. Du hast wirklich es geschafft, ein komplett neue Figur hineinzubringen und dann im letzten Satz gefühlt hat man dann verstanden, warum du dieses Kapitel geschrieben hast. Und das hat mich echt gefordert. Also, das wäre jetzt etwas, ich glaube, das habe ich auch in der Folge gesagt, ich weiß gar nicht.
Mhm.
So, dass mit den, so gewisse Autoren, bei Meeresglühen hatte ich das jetzt zum Beispiel auch. Sie hat die ganze Szene beschrieben und du dachtest, ja, ich lese noch ein Kapitel und dann höre ich auf. Und dann im letzten Satz gab es so ein, dann hat alles Sinn gemacht oder es gab ein Plot-Twist, dass du sagst, ich musste weiterlesen.
Ja.
Das freut mich sehr zu hören.
Ah. Aber ja, auf jeden Fall denke ich, werden wir nochmal auf dich zukommen, wenn wir das zweite Buch besprechen. Es wird sicher noch ein Weilchen dauern, aber...
Lasst euch Zeit. Also
es kommt auf die Liste.
Ja.
Es kommt auf die Liste. Ganz viele andere Leute, die auch noch von euch nutznießen dürfen, finde ich. Also,
ja, schon, aber
wenn uns... finde ich auch wunderbar, was ihr da macht.
Wenn uns ein Buch gefällt, ich glaube, da sind wir schon beide wieder dabei. Und vor allem, ja, wenn es uns beide packt, das ist immer auch noch so ein Thema. Wenn wir es beide gut finden, dann hast du schon mal eine hohe Chance, dass es noch eine zweite Folge geben wird. Würde ich sagen, beenden wir diese Folge.
Vielen Dank, Reto. Ja.
Danke vielmals. War sehr spannend.
Ja, und wir wünschen natürlich unseren Hörern auch noch einen schönen ersten Advent.
Nochmals.
Nochmals.
Wir wünschen nochmals einen wunderschönen...
Schon in der Zukunft.
Schon in der Zukunft mal.
Genau. So,
dann wünschen wir dir einen schönen Abend.
Danke. Euch auch.
Danke vielmals.
Tschüss.